Habt ihr schon mal jemanden getroffen, der von sich sagt, ich bin Friseurin und Heilpraktikerin für Psychotherapie? Wenn nicht, dann solltet ihr Bianca Görken kennenlernen. Weil Bianca ist tatsächlich Friseurin und aber auch Heilpraktikerin für Psychotherapie und macht gerade noch eine Coaching-Ausbildung. Und wie sie da hingekommen ist und warum sie hier in meiner Interviewreihe ist, Menschenleben, und was ihre Geschichte ist, weil ich glaube, da steckt einiges hinter. Das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Bis gleich. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge vom Love Talk in Volltreffer Herz. Und vor mir sitzt Bianca Görken, Friseurin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ich habe es ja gerade erst erfahren. Wie geht das denn? Bianca, schön, dass du hier bist. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht gehört.
Hallo Andrea, schönen Dank erstmal, dass ich bei dir im Podcast sein darf.
Sehr gerne.
Ja, also ich komme aus einer Friseurfamilie. Meine Eltern sind Friseure. Und ich bin quasi im Friseurgeschäft groß geworden.
Okay.
Ich war 3 Jahre, als sie den Laden eröffnet haben. Und ich wollte es erst gar nicht machen. Ich habe gesagt, nee, ich werde keine Friseurin. Und ich kann mir aber gar keinen anderen Beruf vorstellen, weil ich es irgendwann für mich alleine entschieden habe.
Ja.
Durch persönliche Unwegsamkeiten im Leben bin ich dann irgendwann darauf gekommen, oder hatte ich irgendwann das Gefühl, ja, ich mache Haare schön und ich mache das Äußere fein, aber ich komme nicht an das Innere der Kunden.
Okay.
Ich kann mich erinnern, ich hatte tatsächlich irgendwann wütende Momente, weil beim Friseur erzählst du ja Dinge, ne?
Ja,
absolut. Du tust jetzt dein Herz aus.
Total, und, eigentlich ist es total naheliegend.
Ja, und dann habe ich immer gedacht, ja, und dann, da ich ja ein lösungsorientierter Mensch bin, habe ich sofort für die Kunden eine Lösung parat. Der versuchen sie doch mal so und machen sie doch mal das. Und die dann immer so, nee, das kann ich nicht, nee, das war jetzt, nee, geht das nicht. Das habe ich schon probiert. Und dann habe ich immer gedacht, dann frag mich nicht. Und dann kam ich irgendwann drauf, nee, vielleicht sind es nicht die anderen, vielleicht bin ich es.
Okay.
Und dann habe ich angefangen, aber auch für mich selber, mich überhaupt mit mir, mit psychologischen Hintergründen zu befassen. Ich würde sagen, bis dahin bin ich ja durchs Leben geschwebt, manchmal gestolpert. Ich habe mich nie damit befasst, muss ich was an mir ändern? Wenn was doof war, war der andere doof. Ich war immer in Ordnung, der andere war immer doof. Und ja, durch eine Krise kommen wir oft an den Punkt. Da habe ich mich auf den Weg nach innen und an die Persönlichkeitsentwicklung gemacht.
Okay. Bianca, es geht ja um Menschenleben und das Leben fängt mit der Geburt an. Ich würde gerne einmal dem so ein bisschen Raum geben wollen, zu gucken, okay, wie ist es wirklich letzten Endes dahin gekommen? Das ist jetzt ganz grob einmal gesagt, aber da steckt ja ein ganzes Leben dahinter. Und wie bist du ins Leben gekommen? Vielleicht fangen wir echt bei Null an. Magst du einmal erzählen ein bisschen, wie war dein Start?
Wie war mein Start? Jetzt habe ich ja an meine Geburt keine direkte Erinnerung, ne?
Nee. Die meisten.
Also, meine Eltern waren sehr jung. Ich meine, das war ja damals so. Ne? Die waren um die 20. Verhütung gab es nicht. Ich bin jetzt nicht ein geplantes Kind gewesen. Ich bin also ungeplant auf die Welt gepurzelt. Ich bin zu früh geboren worden.
Ah.
Und ich habe noch letztens mit meiner Mutter darüber gesprochen. Dadurch hatte sie viel länger Mutterschutz. Ich galt als Frühgeburt, obwohl es nur 3 Wochen waren.
Okay.
Und dann hatte sie viel mehr Zeit für mich.
Okay. Und
mein Vater war zu dem Zeitpunkt beim Bund, als ich geboren wurde. Und wenn ich mir das heute überlege, 20 Jahre. Also ich mit 20, ich hätte mir das gar nicht zugetraut, ein Kind zu erziehen.
Weißt du, ob du im Brutkasten warst?
Ich war nicht im Brutkasten.
Ah ja, okay, sehr gut.
Nein, ich war nicht im Brutkasten. Ich war als Kind wohl viel krank, bis ich in die Schule kam. Meine Mutter, ich höre meine Mutter den Podcast nicht, meine Mutter hat also geraucht, Früher wusste ja keiner, sie sagt, früher wussten wir nicht, dass Rauchen schädlich ist.
Ja.
Und auch nicht, dass es für das Kind schädlich ist.
Nee, das stimmt.
Und ich denke, dadurch war ich also viel krank, aber nur bis zu meiner Einschulung und dann nicht mehr.
Aha, okay.
Und ich bin behütet aufgewachsen. Mhm. Also wir wohnten mit meinen Großeltern in einem Mehrfamilienhaus.
Mhm. Schön.
Also ich hatte immer das Familiengefüge.
Ja, irgendeiner war immer da.
Ja, es war immer jemand da. Wir haben mittags immer zusammen gegessen. Also ich hatte jetzt nie das Gefühl, trotz dem Laden, der ja viel Zeit einnahm, dass man sich nicht um mich gekümmert hat. Also ich bin sehr behütet aufgewachsen.
War das bei euch auch so, dass der Laden unten war und ihr habt oben drüber gewohnt?
Nee, früher nicht. Da war es tatsächlich anders. Aber da war der Laden wirklich zwei Straßen weiter.
Oder so, aber sehr zentral.
War sehr nah.
Ja, sehr nah, genau.
Heute ist es tatsächlich so, unten ist der Laden, in der ersten Etage wohnen meine Eltern und in der zweiten Etage wohne ich mit meinem Sohn. Tatsächlich,
cool. Ja. So kenne ich das.
Ja, und es hat aber ja auch Vorteile.
Absolut.
Also, ja, also ich habe ja dann meinen Sohn bekommen und ich habe mich aber von dem Vater meines Sohnes getrennt. Und auch da, es war immer jemand da. Meine Eltern waren da. Ich konnte aus dem Laden nach oben, wenn das Kind was hatte. Also ich empfinde das als ein Geschenk.
Absolut, absolut. Ja. Ja, man muss keine weiten Wege machen und so. Das ist ja wirklich, also gerade jetzt so in der letzten Zeit merkt man ja erst, wie praktisch das teilweise wirklich ist, wenn man nicht unbedingt ständig irgendwo hinfahren muss oder in irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln sitzt oder weiß der Geier was. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Ne? Es ist auch schön, wenn man nochmal einen Fahrtweg hat, schon mal ein bisschen abschalten kann. Wie es ist, ist es, glaube ich, einfach immer gut. Okay. Da bist du in die Schule gekommen.
Dann bin ich in die Schule gekommen. Und ich war, also ich fand, entweder fliegt mir was zu oder nicht.
Mhm.
Und wenn es mir nicht zuflog, habe ich auch nichts dafür gemacht.
Okay.
Ich habe Glück gehabt. Es hat immer funktioniert. Also ich war keine fleißige Schülerin, wirklich nicht. Also ich bin zur Schule gegangen und habe das Beste draus gemacht. Ich hatte es sollte alles Spaß machen. Also ich hatte immer gerne Spaß in und am Leben.
Schön.
Es ist ganz lustig, weil dadurch, dass ich mich ja jetzt ganz anders reflektiere, ich würde mich heute als sehr leistungsorientierten Menschen bezeichnen.
Okay.
Sehr fleißig. Auch oft diszipliniert.
Ja.
Das hatte ich als Kind gar nicht.
Nee, ich auch nicht, stimmt.
Schon spannend.
Ist bei mir auch erst viel später gekommen.
Echt?
Ja.
Und ich finde auch, es hat aber auch mit dem zu tun, was mich interessiert. Also wenn ich irgendwo Spaß dran habe, dann kann ich ganz in die Tiefe gehen. Und in der Schule gab es nicht so viele Dinge, wo ich den tieferen Sinn wissen wollte.
Ich glaube, das kann ich auch unterstreichen. Ja.
Also ich war auf dem Gymnasium und habe mich dann aber entschieden, nicht das Abitur zu machen, weil ich Schule wirklich nicht schön fand. Ich fand Schule böse.
Ja.
Das war mir alles zu einseitig und das Sitzen und nicht selber was machen konnten. Damals gab es ja keine Freiarbeiten oder wir gehen mal raus in die Natur oder die Schulform war ja schon sehr, ja, sehr gepresst. Ich glaube, das war mir.
Bist du in der Stadt oder auf dem Land zur Schule
gegangen? Ich bin in der Stadt zur Schule gegangen.
Ah, ich wollte gerade sagen, das macht vielleicht dann den Unterschied, wo ich wollte gerade sagen, wie wir waren ganz viel in der Natur.
Also ich jetzt nicht draußen. So.
Ja, das ist und deshalb frage ich nach, weil ich glaube, dass der Unterschied tatsächlich zwischen Stadt und Land war. Bei uns gab es alles draußen. Ne? Also es wurde alles ganz, ganz viel draußen passierte, auch Unterricht draußen. Und, aber ich war auf einem kleinen Dorf. Ja, das ist ein Unterschied, definitiv. Ja.
Ja, und dann, wie gesagt, dann habe ich aber das Gymnasium nach der 10 verlassen. Weil ich gedacht habe, ich weiß ja, was ich werden möchte, warum soll ich jetzt noch Abitur machen?
Da war klar, dass du Friseurin wirst.
Da war klar, genau. Es war im Frühjahr, bevor die Schule zu Ende war. Also es war jetzt die Frage, entweder wiederhole ich die 10. Klasse nochmal oder die Lehrer waren dann so freundlich zu sagen, nee, wenn ich abgehe, dann würde ich aber das Schuljahr bestehen. Fand ich sehr nett.
Okay.
Und dann habe ich überlegt, was machst du? Und dann habe ich überlegt, was könntest du dir denn vorstellen? Und dann habe ich in den Osterferien habe ich hier im Laden mitgeholfen. Das erste Mal mit dem Gedanken, ich arbeite dann vielleicht später hier. Und hatte große Freude daran. Und dann hat gesagt, dann mache ich eine Ausbildung. Und dann sagt mein Vater, ja, kannst du machen. Aber dann gehst du erstmal für ein halbes Jahr auf eine Friseurschule. Ich bin ein halbes Jahr von zu Hause weggegangen. Mhm. Was ich auch erst doof fand, weil ich ja immer Heimweh hatte. War immer ein Heimwehkind. Und ja, dann war ich ein halbes Jahr auf einer Friseurschule. Kennst du das? Ich sträube mich gerne erstmal so gegen neue Sachen. Und wenn ich die dann aber ausprobiert habe, finde ich die total toll und will dann nicht mehr weg. Kennst du das?
Ich bin eher andersrum. Ich muss das immer alles, ja, ich bin so ein Ausprobierer. Her damit, erstmal ausprobieren.
Okay.
Liebe das, was Neues.
Ich muss erstmal gucken. Und dann probiere ich es aber aus und dann bin ich aber auch ganz begeistert.
Okay.
So, und dann hatte ich Heimweh und sagte mein Vater, also pass auf, du versuchst jetzt 4 Wochen. Und wenn du die nach 4 Wochen sagst, nee, ich will auf jeden Fall nach Hause, dann hol ich ab. Ich so, okay, so machen wir das. Mhm. Und wir sind von der Schule, das ist ein Friseurinternat in Süddeutschland. Und dann waren wir sonntags immer wandern. Mhm. Und wir kamen vom Wandern, meine 4 Wochen waren um. Und da habe ich gedacht, so, du rufst jetzt mal zu Hause an und sagst, du möchtest abgeholt werden.
Ach, okay.
Damals gab es ja keine Handys.
Nee.
Ich musste also eine Telefonzelle suchen.
Ja, genau.
Ja. Und meine Eltern waren nicht zu Hause.
Oje.
So, dann wurde ich meinen Wunsch des Abholens nicht los. Und dann war es gut und dann bin ich bis zum Schluss da geblieben.
Na Gott sei Dank. Ja. Für irgendwas war es gut, genau.
Ja. Ja, und dann bin ich halt in den Laden mit eingestiegen. Und okay. Es ist natürlich eine Herausforderung, mit deinen eigenen Eltern zusammenzuarbeiten.
Mhm.
Das ist ja auch so ein Generationending. Der eine hat eine Idee, der andere findet sie doof. Und wir haben aber immer einen Weg gefunden, das zu klären. Also wir haben uns nie komplett zerstritten, aber hatten natürlich auch furchtbare Meinungsverschiedenheiten.
Okay. Wie sich das gehört eigentlich auch, ein Stück weit, ne? Ja.
Aber es konnte immer alles angesprochen werden.
Das ist gut.
Das ist wichtig.
Ja, schön. Ja. Und wie ging es dann weiter?
Ja, und dann war ich dann Friseurin. War ich auch, also ich bin es, wie gesagt, bis heute. Ich glaube, es sind jetzt über 36 Jahre, die ich Friseurin bin.
Wow.
Und es gibt keinen Tag, wo ich sage, oh nee, ich habe jetzt keine Lust. Also den kenne ich nicht.
Ach, das ist schön.
Kenne ich nicht.
Das ist doch toll.
Und alles, was mir begegnet, sehe ich auch als Herausforderung. Wir haben meistens um die 10 Mitarbeiter.
Mhm.
Und es sind eigentlich immer Frauen, nur Frauen. Wir hatten nur einmal einen Mann.
Mhm.
Und das ist also schon oft sehr herausfordernd. Ne? Frauen untereinander ist ja manchmal schwierig.
Kann schwierig sein, ja.
Ja, und ist auch da immer wieder um, auch da geht's, darum musste ich vorhin so schmunzeln, auch da geht es ja um Beziehungen.
Immer. Es geht immer überall darum, um Beziehungen.
Welche Beziehung? Und da ich ja quasi ja schon im Führungsbereich jetzt tätig bin, geht es immer darum, Anerkennung. Die möchten viel Anerkennung haben, Bestätigung, dass sie gute Arbeit geleistet haben. Also das merke ich, wenn den Menschen wohlwollend begegnet wird, ist es immer so viel besser.
Immer. Absolut.
Und jetzt habe ich mein eigentliches vergessen, bin ich da hingekommen. Ach so, für die war es natürlich auch schwierig, die Tochter vom Chef. Und plötzlich soll die was vermitteln, was sagen, neue Strukturen.
Mhm.
Weil wir viele Mitarbeiter auch haben, die schon wirklich jahrelang bei uns sind.
Ja, okay.
Als Kind. Aber ich denke, wir sind alle aneinander gewachsen. Und meinem Vater war es auch immer wichtig, dass ich eben nicht seine Tochter bin. Also ich wurde da nicht bevorzugt.
Ja.
Ja. Also es war mal ein sehr spannender Weg. Ich sage gerade mal war, weil wir in anderthalb Wochen unser 50-jähriges Geschäftsbestehen feiern.
Wow. Cool. Sehr, sehr cool.
Schön. Ja, ich gehe gerade so in so eine Also ich würde sagen, wir haben es gut hingekriegt, wenn wir seit 50 Jahren halt da sind. Ne?
Ja, aber es ist doch schön, wenn man das als Familienunternehmen auch sagen kann und auch wirklich feiern kann. Also das ist doch toll. Also es ist wirklich was Traditionelles, noch lange Bestehendes geblieben. Das ist doch super.
Ja.
Aber irgendwann hat es dir ja nicht gereicht. Oder was hast du privat gemacht? Also das war jetzt okay, erstmal so die berufliche Laufbahn. Wie
genau, das läuft ja so parallel. Also ich fand meinen Job ganz toll und erstmal stand für mich heiraten und Kinder kriegen überhaupt nicht zur Debatte. Ich wollte immer ich wollte immer Karriere machen, ich wollte immer ein bisschen weiter. Und ja, und dann habe ich aber dann doch meinen damaligen Mann kennengelernt.
Wie alt warst du da?
Da war ich schon, Also ich weiß, ich bin mit 31 Mutter geworden.
Okay.
Und den habe ich dann mit, weiß nicht, 27.
Ah ja, okay, gut. Ja, ist ja immer auch noch jung.
Ja, und ja, und dann habe ich, wir haben geheiratet und dann ist unser Sohn geboren worden. Und dann war ich aber unzufrieden. Ich war unzufrieden. Der Mann machte nicht so, wie ich das wollte. Das sind ja immer die anderen, habe ich ja irgendwann dann festgestellt.
Ja, ja.
Und ich hatte damals noch keine Ahnung von Wertesystemen und sich selbst hinterfragen, sich mal reflektieren, hatte ich nicht. Also war für mich die Lösung, mein Leben fühlt sich nicht schön an, über einen längeren Zeitraum. Das entscheidet es ja nicht innerhalb von 3 Wochen. Also ich habe mich da schon beobachtet. Durch die Geburt unseres Sohnes haben sich natürlich auch in unserer Beziehung Dinge verändert. Ich fühlte mich damals alleingelassen mit Kind. Und das war eine sehr merkwürdige Zeit. Ich fühlte mich ja immer so, ich hatte ja immer noch diese Idee von Karrierefrau und möchte was erreichen.
Ja.
Und plötzlich fühlte ich mich reduziert auf Hausfrau und Mutter.
Oha, okay, ja. Also nicht ausgelastet, was dein Geist quasi anging. Kann man das so sagen?
Ja, ja. Also ich liebe meinen Sohn natürlich unfassbar. Und mir fehlte natürlich was. Also später dann, ich habe also irgendwann nach 8 Wochen fängt man, glaube ich, wieder an, ne? Als ich wieder angefangen habe mit dem Arbeiten, habe ich natürlich stundenweise nur gearbeitet.
Ja.
Und ich hatte aber dann, wenn ich dann nach Hause kam, viel mehr Energie, als wenn ich den ganzen Tag zu Hause war.
Auch durch den Austausch wahrscheinlich mit den Menschen, ja. Ne? Also natürlich. Dir fehlte einfach dieser erwachsene Austausch und ja. Manchen Menschen reicht es einfach nicht, nur eben dann zu Hause zu sein. Und manche gehen total darin auf und beides ist okay.
Ja, es ist okay. Und ich habe dann auch für mich erkannt, ich möchte immer gerne was erschaffen. Eine Frisur ist ja ein Erschaffen. Ich möchte Menschen einen guten Moment schenken. Ich möchte dazu beitragen, dass sie sich gut und wohl fühlen. Und das fehlt nicht. Ich meine, klar, ich habe meinem Kind das Gefühl vermittelt, sich wohl und gut zu fühlen. Aber da habe ich ja nun mal kein Feedback gekriegt. Ne? Der hat ja nicht gesagt, oh, schöne Windel, Mama. Ja, und also ich habe mich dann von meinem damaligen Mann getrennt.
Oh, okay.
Und
wirklich dann so einfach so? Oder ist das...
Meinst du einfach so?
Das hört sich so einfach so an. Also mir hat das nicht gefallen und ich war nicht zufrieden damit und ich habe mich dann getrennt.
Nein, natürlich nicht. Nein, so natürlich nicht. Also es ging über einen längeren Zeitraum. Und ich habe auch angesprochen, was mich stört oder wo ich vielleicht Unterstützung mir wünschen würde. Wir waren auch bei einer Therapeutin.
Ah, okay.
Und von der fühlte ich mich aber auch nicht verstanden.
Oh, okay. Das ist nicht so gut.
Ja, weil sie sagte dann, ja, aber ihr Mann kommt ja dann auch von der Arbeit nach Hause und dann hat er ja auch Hunger. Es ging dann darum, ich habe keinen Bock, jeden Abend zu kochen. Und dann hätte ja aber auch Hunger, der Mann. Ich so, ja, natürlich hat der Mann Hunger, aber ich habe ja auch den ganzen Tag so, was getan. Und
kann er sich was machen? Also
ja, und auf jeden Fall fühlte ich mich da nicht abgeholt. Also es hat sich schon über einen längeren Zeitraum gezogen.
Okay.
Aber ich habe gemerkt, ich bin nicht glücklich und wusste aber auch nicht anders, dahin komme, wieder glücklich zu sein.
Aber die Therapie hat euch letzten Endes nicht wieder zusammengebracht, dass irgendwie er auch verstanden hat, was er tun könnte, damit du oder ihr glücklicher sein könnt.
Nein.
Ach, das
Nein, leider nicht.
Okay.
Nach heute im Rückblick, ich meine, das war fast 20 Jahre her. Im Rückblick mit all dem, was dazwischen passiert ist, weiß ich heute, wir brauchten das wahrscheinlich beide. Ich muss auch heute sagen, er hat eine Frau, einen ganz anderen Typ Frau danach geheiratet. Ja, vielleicht, und ich denke heute ganz oft über so Wertesysteme. Was ist mir wichtig im Leben? Was ist dem anderen wichtig? Hatten wir schon unterschiedliche Werte.
Ihr habt es nicht abgecheckt am Anfang.
Ach, ja. Da habe ich mir auch nie Gedanken drüber gemacht.
Ja.
Der Mann sah toll aus, ne?
Immerhin.
Und war ein Alpha-Männchen und ich habe auch einen wunderschönen Sohn natürlich dadurch auch. Denn anders habe ich früher nicht gedacht.
Okay.
So war das halt, ne?
Mhm. Und dann habt ihr euch getrennt und du warst wieder in der Position, dass du dein Leben ja nochmal neu quasi aufrollen konntest.
Ja, und ich fühlte mich gut.
Okay.
Das ist jetzt, ich habe es sehr gemocht, dass ich alleine entscheiden konnte, zum Beispiel, was ich meinem Sohn beibringe, wie ich ihn ins Leben begleiten möchte. Was ich ihm mitgeben mag fürs Leben. Mir waren so ganz andere Dinge wichtig als Leistung. Also mein Ex-Mann ist auch sehr leistungsorientiert. Okay, ich habe jetzt festgestellt, ich auch schon. Aber sein Ansinnen war immer anders. Ich habe meinem Sohn unheimlich viel Freiraum gegeben, weil ich ja auch immer gerne Freiraum hatte. Spannenderweise hat er ganz viele Eigenschaften seines Vaters trotz allem. Ja, ich habe mir doch früher keine Gedanken gemacht. Und obwohl die sich wirklich dann hauptsächlich an den Wochenenden gesehen haben. Also es ist so spannend auch zu beobachten, was mit uns dreien passiert ist, so obwohl wir nicht zusammen diesen Weg, also nicht so eng diesen Weg zu
machen. Ja, verstehe ich.
Ja. Und ja klar, ich hatte zwischendurch Schuldgefühle, schlechtes Gewissen. Ich habe dem Kind den Vater genommen. Also war immer was, wo man mich ganz schnell auch kriegen konnte. Wenn ich nur irgendwas mit dem Thema Mutter und wenn mir gesagt wurde, nee, mach das doch mal so oder das hast vielleicht nicht so gut gemacht. Also dieses keine gute Mutter sein, das hing ganz lang über mir.
Und du hast ja auch ganz aus, ich sag mal, egoistischen Gründen quasi gehandelt. Ne? Also
genau.
Ich höre jetzt nicht, dass er dich betrogen oder geschlagen hat oder sonst was.
Genau.
Also
nein,
ne, dass es nicht möglich war, mit diesem Mann quasi weiterzuleben, sondern du warst halt nicht glücklich mit eurer Art des Zusammenlebens. Aber da ist man doch früher nicht auseinandergegangen.
Und das ist das Spannende. Da habe ich mich wirklich bei dem Gedanken habe ich mich irgendwann ertappt, als dann die Menschen dann auch fragten, auch erzählen mal, was ist denn? Oder die Kunden natürlich auch, die das dann mitbekamen. Und dann habe ich irgendwann für mich gedacht, was erzählst du den Leuten denn? Du kannst denen eigentlich nur sagen, dass du nicht glücklich warst. Der hat dich ja noch nicht mal geschlagen. Und hat er auch nicht. Und dann irgendwann habe ich gedacht, nee, Bianca, das ist ein verqueres Denken, lass das mal bitte sein.
Das stimmt, ja.
Ja.
Also es reicht einfach, dass man nicht glücklich ist miteinander.
Ja.
Ja. Also man muss nicht erst immer die Hölle erleben, bevor man sagt, das ist nicht der richtige Weg. Ja.
Ja.
Aber dachte man früher.
Ja, es ist, ja, und also wie gesagt, und heute weiß ich so viel mehr. Und klar, dann denke ich, ja, hätte ich noch was anders machen können. Ja, hätte ich bestimmt. Hätte.
Genau.
Aber in dem Moment konnte ich es nicht anders. Es war genau so, war es der richtige Weg für mich. Und ich habe diesen Schritt nie bereut. Also nicht ein einziges Mal. Dann war ich sehr auf mein Kind fixiert. Also ich hatte ja einen Job, das Kind. Ich habe mich auch sehr engagiert in Schule und Kuchenbacken und Fußballverein.
Um doch zu zeigen, dass du eine gute Mutter bist.
Ja, genau. Seht mal her, ich bin doch eine gute Mutter. Und das, obwohl ich auch noch arbeiten gehe. Also das ist auch wunderschön geworden. Also die Beziehung zwischen meinem Sohn und mir ist also sehr schön. Aber oft, also der war nicht einmal frech zu mir und dann denke ich mir, weiß ich aber auch nicht, ob ich das jetzt gut finde. Man darf ja auch mal frech sein, ne, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt. Aber wir sind sehr respektvoll miteinander. Es ist eine sehr wertschätzende Beziehung. Und ich glaube, nein, so wie diese Beziehung jetzt ist, wäre sie nicht gewesen. Ich sage nicht besser, nicht schlechter. Aber wenn ich mit meinem Ex-Mann zusammengeblieben wäre, wäre es so ja nicht gewesen. Es wäre anders gewesen.
Irgendwie anders gewesen, ja.
Es wäre anders gewesen. Und ich kann aber sagen, ich finde es aber so schön. Ja, und
das
dann
eh nicht ändern.
Nee, dann habe ich irgendwann auch einen neuen Partner kennengelernt. Und das war eine schwierige Beziehung. Und da bin ich dann wirklich zum ersten Mal zu mir gekommen. Und dann brauchte ich selbst einen Coach, weil ich mich in einer tiefen Krise befand. Also ich wurde depressiv, was überhaupt in mein Naturell nie gepasst hat. Ich wusste nicht mehr, was mich ausmacht. Ich hatte echt so meinen Halt verloren. Und da habe ich mir dann professionelle Hilfe gesucht. Und dann bin ich auf Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Dann bin ich auf die Psychologie gekommen.
Magst du ein bisschen noch über diese Beziehung erzählen?
Als ich noch nicht reflektiert war, hätte ich gesagt, ja, das war ein Narzisst. Aber ich bin heute sehr vorsichtig, jemanden in eine Schublade zu stecken, weil auch ich habe ja garantiert narzisstische Züge. Spiegelt er mir was? Also ich lasse das mit den Werten. Ich hatte ein schlechtes Selbstwertgefühl und er traf mich auch immer mit diesem Muttersein. Also ich habe mein Kind nicht richtig erzogen und mach doch mal so und versuch doch mal das. Und ich wollte ja jetzt endlich eine Beziehung hinkriegen. Ich wollte jetzt mal zeigen, dass ich auch Beziehung kann mit einem Mann. Und habe da sehr viel von mir aufgegeben. Ich habe es zugelassen. Und es war und dann war so on-off. Wenn ich was nicht gemacht hatte, wurde ich dann verlassen, wenn ich wieder Feindverhalten habe. Mir waren aber die Mechanismen dahinter gar nicht bekannt. Ich kannte das nicht, ne? Weil ich immer Menschen in meinem Leben hatte, die mich unterstützt haben, die gesagt haben, ja, mach das mal und probier doch mal aus. Und da habe ich ein Stück weit mich selbst verloren. Ich wusste nicht, woran habe ich Spaß? Wer bin ich überhaupt? Wofür bin ich hier? Und in dem Zuge bin ich halt auf Persönlichkeitsentwicklung und auf Veit Lindau auch gekommen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe dann mal reflektiert und habe mir auch mal meine Anteile angeschaut.
War das so die Krise, wo du sagst, das war so bis jetzt so die schwerste Krise in deinem Leben?
Das war die schwerste.
Was hat dich trotzdem immer wieder hinführen lassen zu den Menschen?
Ich mag Menschen. Ich mag Menschen überhaupt. Und nur weil ich mit diesem einen Menschen so Probleme hatte oder so ins Straucheln gekommen bin, da können die anderen Menschen ja nichts für.
Nee, ich meinte in der Beziehung. Also weißt du, was dich hat dann immer wieder hingehen lassen zu ihm? Weil du sagst, ihr habt so diesen On-Off-Status ja gehabt. Und was genau war es aber, was dich dann doch immer wieder hingezogen hat?
Ich wollte wertgeschätzt und anerkannt werden. Und das hatte der doch bitte zu erfüllen. Also immer, ich wollte immer gemocht werden. Es war mir immer wichtig, gemocht zu werden. Wenn ich was schön gemacht habe, wollte ich Lob und ich wollte anerkennen, es ist mein Selbstwert gewesen, was mir da schon gefehlt hat.
Und hast du für dich eine Idee, warum dir das irgendwann abhanden gekommen ist? Weil so wie du deine Kindheit oder am Anfang deinen Weg beschreibst, könnte man ja erstmal auf die Idee kommen, dass das da war.
Ja, da bin ich noch nicht so ganz hintergekommen. ich glaube, ja, ich wollte immer, also meinem Vater, also immer im Ursprung, ich wollte immer meinem Vater natürlich gefallen, ne? Prinzessin, ne? Der sollte doch sagen, wie schön ich das gemacht habe. Mein Vater ist jetzt aber nicht der Mensch, der sowas dauerhaft erzählt. Und beim Coach kam raus, der sagte, da können Sie jetzt auch noch weitere 30 Jahre drauf warten, was er da sagt, ist in seinem Repertoire nicht vorgesehen. Und dann fing an, sich Dinge zu verändern. Und als ich dann erkannt habe, ich selber darf dafür sorgen, dass ich mich wertschätze, dass ich selbst anerkenne, was ich da mache. Das war also für mich so ein Punkt, wo sich viel gedreht hat.
Also ich habe ja hier in der Reihe jetzt schon einige Geschichten gehabt, da gab es tiefe Dramen und auch tiefe Krisen, was nicht heißt, dass deine Krise weniger tief ist als die andere, darum geht es gar nicht, aber häufig ist es so, wenn in der Öffentlichkeit über toxische Beziehungen oder Narzissten gesprochen wird, dann geht es so ganz Drama und ganz, ganz schlimm und dann guckt man dahinter und dann sind die Geschichten dahinter auch oft sehr schlimm und sehr sehr, sehr offensichtlich schlimm. Ne, wenn dann die Frau vielleicht doch erzählt, dass sie ja eben von ihrem Vater dann vielleicht misshandelt wurde oder der ist weg abgehauen und es gab ganz schlimme Zustände schon auch in der Familie, dann ist es so offensichtlich, wo man nur denkt, ja, das ist ja kein Wunder, dass sie in so einer Beziehung gelandet ist. Und bei dir hört es sich so leise erstmal auf den ersten Ton hin nicht so spektakulär an. Und trotzdem bist du in einer Beziehung gelandet, die dir letzten Endes aber nicht gut getan hat. Und dafür bin ich total dankbar. Weil es geht gar nicht immer um die Dramen oder es geht nicht immer um diese offensichtliche Verkettung von. Ne? Also wenn es damals schon schwierig war, dann ist klar, dass es vielleicht auch in der Beziehungswahl später schwierig ist. Nee, es geht auch leise. Es geht auch wirklich unspektakulär. Und ein Vater, der nicht lobt, kann trotzdem erstmal hat eine Auswirkung, ne? Auch auf das Kind. Auf Mädchen, Jungs ist völlig egal, weil Kinder wollen Wertschätzung und sie verdienen auch Wertschätzung. Und wenn die verbal nicht kommt oder wenn die auch nicht irgendwie in einer anderen Art und Weise kommt, weil Vater das nicht kann, weil er es nicht gelernt hat, weil das früher nicht die Art und Weise war, wie Eltern ihre Kinder erzogen haben. Sie wussten es nicht. Im Gegenteil, ne, da haben sie noch gedacht, jetzt verhätschel das Kind doch nicht so. Und also das war, ne, das ist einfach ein anderer Erziehungsstil. Der hat sich Gott sei Dank gewandelt und immer noch viel zu wenig, viel zu wenig. Also nach meinem Wunsch dürfte noch viel mehr Wertschätzung gelehrt werden, dass Eltern das bewusst ist, dass das so existenziell wichtig ist für unsere Beziehung zu uns selbst, aber auch zu unserem Gegenüber. Und wir hätten gar nicht so viel. Naja, wir hätten auch weniger narzisstische Menschen. Wobei jeder erstmal ein Stück weit auch Narzisst ist. Also auch das ist nicht immer, wir haben alle narzisstische Anteile und das ist auch gut so. Aber wenn Wertschätzung da wäre, gäbe es gar nicht so viel gestörte oder irritierte Beziehungen. Genau. Und dann wäre das Leben um vieles leichter und auch besser und schöner. Und deshalb ist es schön, dass du das so sagst halt und dass du dich da reflektiert hast, dass du irgendwann gemerkt hast, naja, so, ne, die kleine Prinzessin in mir wollte diese Wertschätzung haben und ich habe die im Außen gesucht. Und das machen wir ja ganz viel. Ne, und dann kriegen wir die nicht und dann geht das Theater ja erstmal los. Und das hatte ich aber immer wieder hingehen lassen, weil manchmal konnte er es ja.
Ne, war das doch am Anfang so schön.
Genau. Das ist ja so das, was
wir das wieder haben.
Und das ist ja der Spielball, den dann ja narzisstische Menschen tatsächlich auch ausspielen, wenn sie das wirklich auf Beziehung übertragen und da ihr Muster dann auch ausleben. Ne? Sie können das. Sie können ja so viel Honig im Bad schmieren und dann, ach, ne, dann ist alles wieder gut und könntest dir aber auch wirklich wegnehmen, dass der Boden unter den Füßen so dermaßen weg ist, dass du nicht mehr weißt, wer bin ich eigentlich noch? Ja.
Und trotz allem bin ich auch für diese Erfahrung dankbar. Ohne diese Erfahrung hätte ich gar nicht angefangen, mich zu reflektieren.
Ja.
Ohne diese Erfahrung wäre ich auf diese Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie nicht gekommen. Ich hätte heute nicht meine eigene Praxis, wenn das nicht alles passiert wäre.
Ja, klar.
Ich weiß so viel mehr Dinge heute, da bin ich unendlich dankbar für. Und die Beziehung zu mir selber ist super geworden.
Ja, und das ist ja so das Schöne halt, dass wir Krisen brauchen, leider, um uns zu reflektieren, um dann vielleicht auch Wendungen in unserem Leben quasi möglich zu machen. Das ist ja so die obligatorische Heldenreise. Und es wäre doch so viel einfacher, wenn doch dieses Persönlichkeitsentwicklungserlebnis direkt zu uns gehören würde.
In der Schule lehren.
In der Schule schon, ja. Ja,
ich wäre dafür, dass wir in der Schule Selbstreflexion, Persönlichkeitsentwicklung und Entspannungstechniken lernen würden. Also für mich ist auch, wenn mir früher einer gesagt hätte, dass ich irgendwann meditieren würde, dann hätte ich gesagt, was? Ich? Nein, im Leben nicht. So ein Kokolores-Kram. Das ist für mich so wichtig geworden. Aber ich konnte mich früher auch gar nicht mit mir selbst befassen. Ich habe das gar nicht ausgehalten, ne? mit mir selber. Und darum brauchte ich auch immer im Außen andere Aktionen.
Ja. Ist ja auch nichts, was du erlebt hast. Ne? In deiner Familie wurde gearbeitet, es ging um den Laden, es ging um das Aufrechterhalten eurer Existenz, dafür musste was getan werden, dann ging es um Familie, aber das deine Mutter sich mal hingesetzt hat. Und wobei, das stimmt auch nicht. Also wenn ich überlege, früher sind meine Eltern zum Beispiel, die sind dann in die Kirche gegangen, ne, und haben dann gebetet und waren dann im Gebet mit sich selbst ja auch oder waren im Gespräch mit dem Pastor. Ich komme aus einer sehr religiösen Familie. Das war ja auch fast meditativ ein Stück weit. Aber es hatte nicht nach außen diesen Charakter, wie wir jetzt, wenn wir sagen, ich meditiere heute, dann ist das was anderes, als meine Eltern früher gemacht haben. Und trotzdem ist es auch, ich gehe in mein eigenes Gebet, ne, wie ich mir mein kleines Universum erkläre, wie auch immer. Also so viel anders war es gar nicht. Aber es ist ganz anders wahrgenommen worden und auch anders eingesetzt worden. Ne, also nicht in dem, ich halt jetzt inne schaue und gucke, was bei mir wirklich los ist und ziehe dann daraus mein Resümee im Wissen von, aha, wie gehe ich jetzt weiter vor. Und trotzdem war es, glaube ich, häufig so. Also auch damals haben Menschen in Form von Gebet oder sie haben sich getroffen irgendwie in einer Frauenschar und haben über ihre Probleme geredet, war das eigentlich auch wie eine Ersatztherapie. Das hat auf dem Dorf, war das so tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das in der Stadt anders war.
Ich überlege gerade, ich folge gerade deinen Worten. Also ich weiß, mein Vater hat zur Entspannung, zum Ausgleich immer Sport gemacht. Mhm. Da sind wir aber auch wieder beim Thema Leistung. Ne? Mhm. Also da ging es. Meine Mutter hatte diese Mädelstruppe nicht. Die waren ja mit ihren Schwestern, mit ihrer Mutter.
Ah, okay.
Und ich glaube, es ist auch einfach so gewesen für, nee, man spricht auch nicht so über das, was man so innerlich hat. Also es wurde ja über Gefühle doch nicht gesprochen. Also, da kann ich mich nicht erinnern. Also spannenderweise, seit ich meine Ausbildung gemacht habe, seit ich auch meine Eltern zwinge. Also unsere Gespräche haben sich auch jetzt verändert.
Ja.
Alle offener miteinander. Das gefällt mir jetzt nicht. Oder das möchte ich jetzt nicht machen. Das hat sich früher keiner getraut.
Also das meine stimmt. Mutter
war das auch stimmt. in ihrer Rolle als Mutter.
Ja, da bist du recht.
Frau. Und die hat halt gemacht. Und dann sage ich, Mama, wenn du keine Lust hast, jetzt Mittagessen zu machen, dann sag es doch. Aber ich muss ja kochen.
Das wäre keine Option gewesen.
Ja, oder ich muss ja auch essen und dann koche ich ja eh gerade.
Ja, das
finde ich. Auch sie traut sich mittlerweile zu sagen, ich habe heute keinen Bock. Und das finde ich großartig.
Absolut.
Das gab es früher nicht. Ne?
Ja. Oh, ich glaube, da machen wir ganz viele Fässer auf. Also die Erlaubnis von, wenn ich ja nur zu Hause bin und meine Mutter hat zum Beispiel nicht gearbeitet, sondern sie hat meinen Vater versorgt und Vater hat das Geld nach Hause gebracht und sie hat sich um die Kinder gekümmert. Das war ihr Job sozusagen. Ja. Aber dann hätte sie nicht sagen können, Mittags, ich mache kein Essen.
Nee, das wäre nicht gegangen, ne?
Das gab es tatsächlich manchmal, weil sie war auch sehr, sie war sehr in der Öffentlichkeit, weil sie auch im Pfarrgemeinderat und in der Frauengemeinschaft, so hieß das damals auf dem Dorf, da erste Vorsitzende war. Und da gab es dann immer Konferenzen und Meetings und Ausschüsse, so würde man es ja heute nennen. Die haben oftmals zwar abends stattgefunden, aber tagsüber gab es dann in der Schule irgendwelche Sachen, wo sie dann auch aktiv war. Also sie hat ein sehr aktives Gemeindeleben mitgestaltet. Und dann war sie manchmal mittags nicht zu Hause. Und dann weiß ich, hat sie aber vorbereitet. Und dann kam ich aus der Schule und habe unserem Papa schnell das da warm gemacht und hingestellt. Oder wir haben dann zusammen das gegessen. Aber das war aus einer anderen Position heraus, als zu sagen, ich habe heute keine Lust, das zu machen. Ne? Dann gab es halt einen triftigen Grund und der war natürlich auch nachvollziehbar. Aber ich glaube, dieses, ich hatte keine Lust, das also nee, ich glaube, das wäre also zumindest in meiner Familie gar nicht denkbar gewesen. Und bei meiner Oma noch schlimmer.
Also noch schlimmer und ich denke, dass eben das ist von Generation zu Generation. Und die Oma hätte sich das erst recht nicht getraut. Also gar nicht.
Nee, so. Da hätte es auch richtig
Schabatz gegeben. Das schleppen wir ja auch noch mit.
Ja, absolut.
Eltern und Großeltern und Urgroßeltern.
Absolut.
Oder mir war auch nicht bewusst, dass wir genau diese Dinge ja auch noch in uns haben. Mhm. Mein Opa, der halt im Krieg war, der Ängste hatte. Ne? Mhm. Und die dann natürlich auch mit in die Familie getragen hat. Mhm. Also da ist ja schon viel los. Also, und das ist das Schöne, ich bin heute so viel sanfter auch mit anderen Menschen. Mhm. So, und also ich bin glücklich und dankbar, dass ich diesen Weg gehen durfte. Mhm.
Haben das Menschen in deinem Umfeld mitbekommen, deine Veränderung dann an der Stelle, als du mit dem Mann zusammen warst?
Ja. Meine Mutter hat mich sogar darauf angesprochen, weil sie auch irgendwann einen lautstarken Streit mitbekam und ihre Lautstärke wird bei uns einfach nicht besprochen. Okay. Und dann hat sie mir hinterher gesagt, ich wollte kommen und wollte dich eigentlich retten, aber sagt sie, ich weiß nicht, ist ja auch erwachsen und ob ich das machen darf. Also Sie hatte da sehr viel, sie wusste auch nicht, wie sie reagieren sollte.
Ja.
Und auch sehr enge Mitarbeiter, mit denen ich lange zusammenarbeite, die haben gedacht, dass ich mich auch verändert habe. Und, aber man hört, also nämlich man, ich habe da aber nicht hingehört, weil ich hatte ja auch keine Idee, da rauszukommen.
Okay.
Ich wollte ihn ja trotzdem halten.
Das ja.
Schöne Momente.
Ja, klar. Und dein Sohn, was hat der mit, also war der da und hat irgendwann
der gesagt? Der war da und da sind halt auch ein paar Dinge passiert, wo ich heute immer noch ein schlechtes Gewissen habe, weil ich da wirklich zweimal gegen meine inneren Werte gehandelt habe.
Mhm.
Also der ist heute 21, mein Sohn, und der sagt, nee Mama, es war schon alles okay. Ich habe ihn da auch möglichst rausgehalten. Also das habe ich irgendwie geschafft. Ich habe mir dann nicht reinreden lassen, ich habe mir auch Zeiten.
Mhm.
Ich meine, wenn ich ja nicht Fehlverhalten hatte, gab es auch dann keinen Kontakt mehr. Also war ich ja wieder mit meinem Sohn sehr eng. Also wir haben auch da sehr viel zusammen gemacht.
Mhm.
Nö. Also den konnte ich da raushalten.
Wann war der Punkt erreicht, wo du gesagt hast, so jetzt muss was passieren?
Ja. Ich habe ja, wenn das so weitergeht, so kann es ja nicht mehr leben. Und dann hat sich das ja mit dem Therapeuten entwickelt. Und dann, ja, dann habe ich mich auf den Weg gemacht und hatte dann die Kraft, diese Beziehung auch zu beenden.
Ah, okay.
Also beziehungsweise, nein, das war anders. Er sagte dann mal wieder, jetzt ist Schluss. Und dann habe ich gedacht, so, und heute lassen wir das so. Also es war für mich meine Entscheidung.
Okay.
Und als er dann wieder anbandelte, dann konnte ich endlich nicht mehr darauf reagieren und konnte es stehen lassen.
Und was hatte dir geholfen, schon in dem Moment dann diese Entscheidung treffen zu können? Weil das ist ja der Moment, an dem so viele dann auch immer wieder straucheln.
Ich habe einfach gemerkt, ja, es war ein ganz elementarer Punkt. Ich habe mich dann angemeldet für die Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und da habe ich das erste Mal wieder eigene Schritte gemacht. Da habe ich erkannt, das ist etwas, was mir gefällt.
Aha.
Und dann musste ich für die Anmeldung zur Prüfung einen Lebenslauf schreiben.
Okay.
Und habe meinen eigenen Lebenslauf geschrieben. Das benutze ich heute übrigens im Coaching mit meinen Klienten auch. Ich schreibe deinen eigenen Lebenslauf. Und als ich gesehen habe, was ich vor dieser Beziehung alles für mich erreicht hatte, was ich schon auf die Beine gestellt habe, da ist mir bewusst geworden, ja, aber das lässt du dir doch jetzt von einem einzigen Menschen nicht nehmen, was du da schon alles auf die Beine gestellt hast. Und dann habe ich mir neue kleine Ziele gesucht. Ich habe angefangen, jetzt fühle ich mich wohl. Was machst du gerade? Und dann habe ich mir aufgeschrieben, bei welchen Tätigkeiten ich mich wohlfühle, wo es mir gut geht. Und so bin ich da langsam wieder hingekommen, zu erkennen, was ich mag und was ich brauche und was mich wirklich macht.
Super. Das ist auch genau der Weg, ne? Wieder in dieses Erkennen zu kommen, hey, mich gibt's noch und ich bin was wert. Und guck mal, ich habe doch was geschafft trotz allem und ich kann was. Und so dieses sich bewusst werden, ne, über das, was ich eigentlich auch bin. Auf jeden Fall. Ja, super schön. Und dann bist du getrennt und gab es nochmal einen neuen Versuch?
Es gab immer klitzekleine Versuche, wo ich mich dann wirklich getroffen habe für ein erstes Date. Aber mehr nicht. Es ist immer noch Angst zwischendurch da.
Okay.
Könnte mir das nochmal passieren? Und dann aber die andere Frage, und da bin ich mir aber noch nicht auf die Schliche gekommen, ob es jetzt die Angst ist oder nicht. Ich fühle mich ja jetzt in meinem Leben so wohl. Ich bezeichne mich als glücklichen Menschen. Ich mache Podcasts. Ich habe den Friseurjob. Ich habe diesen Job hier als Heilpraktikerin. Ich habe ein sehr ausgefülltes Leben. Kann natürlich auch sein, dass ich das aus Angst mache und keinen reinlassen will. Aber ich gebe dem jetzt gerade nicht so viel Raum, weil geht mir ja nicht schlecht. Solange es mir gut geht, lasse ich das so. Finde ich, mit der Strategie komme ich gerade gut klar.
Das ist grundsätzlich ja auch total okay. Also das ist immer sehr spannend. Wenn ich dich jetzt so fragen würde oder draußen treffen würde, würdest du ja wahrscheinlich sagen, du bist ein glücklicher Single. Und dein Leben ist gerade total schön so und du vermisst ja auch keinen Partner, oder?
Genau, wär's, so würde ich es dir erzählen.
Wär's
ich
eine, aber, genau.
Genau so erzähle ich es auch. Aber ich habe auch keine Widerstände in mir. Also ich merke da nicht ein schlechtes Bauchgefühl. Hast du gedacht, na, hör da nochmal hin, stimmt das wirklich?
Nein, natürlich nicht.
Ich sage immer, ich bin offen, wenn jemand mir begegnet. Also ich begegne jetzt nicht allen Männern, die möchte ich nicht. Also ich treffe ja mich auch und verabrede mich auch. Und ich denke, wenn es dann so weit ist, dass es Zeit ist für einen neuen Mann, merke ich das ja auch. Und dann glaube ich auch, würde ich auch Zeiten einräumen, mich mit ihm zu treffen.
Ich muss so schmunzeln und das ist ein ganz liebevolles Schmunzeln.
Alles
weil,
gut.
Es ist so der Klassiker. Ne? Und das ist auch ein bisschen das, wo ich jetzt kennen wir uns nicht persönlich, also ne, wir kennen uns noch gar nicht. Wir sehen uns und hören uns heute zum allerersten Mal. Von daher will ich dich da überhaupt nicht in irgendeine Schublade reinpacken. Und trotzdem spricht es natürlich in mir das an, was ich so häufig erlebe. Und das ist ja auch nicht falsch. Ne? Es darf für jeden so stimmig sein, wie es ist. Aber es ist halt auch eine schicke, elegante, ganz charmante Vermeidungsstrategie.
Süß, ne?
Und die ist süß. Und die reden sich Menschen auch ganz tapfer ein und sind auch ganz fest davon überzeugt. Und,
nein,
und
ich weiß ja um die Anteile, die ich mir da eventuell... Nein, das, auch das reflektiere ich. Und dann denke ich, aber da habe ich jetzt auch keine Lust, drüber nachzudenken. Und dann lasse ich das so stehen. Und dann denke ich, ist jetzt erstmal gut.
Und das ist auch okay. Aber müssen wir gar nicht unbedingt immer Partner ja haben. Wir müssen das nicht, tatsächlich. Nee. Ne? Wir können das frei wählen. Du bewirtschaftest ja dein Leben selber, du gestaltest dein Leben selber. Also du brauchst ja auch niemanden mehr an der Seite. Jetzt sagst du dir auch noch, dass du toll bist, du gibst dir selbst die Wertschätzung. Jetzt ist ja alles super. Also warum soll ich mich jetzt noch mit irgendeinem da wirklich so auseinandersetzen? Und es funktioniert ja auch. Aber, und es gibt so Dinge, die finden einfach auch nicht statt. Na, also der wirkliche Austausch, Sexualität, gut, das weiß ich jetzt gar nicht, ob das stattfindet oder nicht, behaupte ich jetzt mal ganz platt so, aber es findet nicht im Rahmen einer Partnerschaft statt. Gemeinsam irgendwelche Dinge zu erleben oder zu teilen, vielleicht macht man es mit Freunden, Familien, wie auch immer, aber man lässt auch einen Teil des Lebens, der sehr bereichernd ist, weg. Und man erkennt sich ja häufig auch erst gerade so im Austausch mit dem anderen, wo man merkt, hey, okay, wo sind denn noch meine Punkte? Wo sind denn meine Points noch? Weil jetzt sind die, schlummern die vor sich hin und deine innere Stimme sagt dir, brauchen wir nicht. Warum denn? Nein, es ist doch schön so. Jetzt ist doch kuschelig. Und es ist ja auch.
Also, jetzt muss ich dir leider ein bisschen widersprechen.
Gerne.
Weil ich denke dann auch, oh, irgendwann bist du nicht mehr sozial kompatibel. Nein, ich habe ja auch immer noch, Gott sei Dank, die Mitarbeiter, meine Kolleginnen. Also die treffen meine Punkte ja auch. Und dann merke ich nur noch, ah, oh, guck, da hat es einen Punkt getroffen.
Aber,
ne?
Aber ein Partner trifft sie an.
Ist was anderes, ne?
Sozial kompatibel zu sein, ist was ganz anderes. Du bist hoch sozial kompatibel, alleine durch deinen Job schon. Aber ein Partner triggert dich anders als ein Kollege. Der kann die gleichen Themen triggern, das ja. Aber mit einer Partnerschaft ist das nochmal was anderes.
Ja, das ist ja auch viel emotionaler dann.
Absolut. Und es ist so schön, diese ganzen Menschen, die so warten, die so in dieser Warteschleife sitzen und sagen, oh, irgendwann kommt schon nochmal einer und dann werde ich es wissen. Und ich denke, das ist toll. So ein Wartezimmer, wie so ein Bahnhof. Alle sitzen und warten und der Zug rast die ganze Zeit hin und her und keiner steigt ein. Das ist super. Das ist
also, nee, warten mache ich nicht. Also warten ist ja doof. Nein, ich gehe auch mit offenen Augen durchs Leben und dann gucke ich so und dann denke ich so, lass mal.
Okay, also ich gehe schon hin zum Zug und ist noch nicht der Richtige.
Ich steige noch nicht ein.
Nein, ich skizziere das sehr, sehr humoristisch. Aber
alles gut.
Aber so ist es ein bisschen gefühlt bei manchen.
Du liegst da absolut richtig. Ich streite es nicht ab.
Und die Herren warten auf der anderen Seite.
Wahrscheinlich.
Und sagen natürlich auch, ja, hallo, ich lege mich doch nicht mehr ins Zeug, hör mal zu, die ganzen Schnecken wollten mich so nicht, wie ich bin, dann lass es das doch mal sein. Irgendwann kommt schon eine wieder, die sagt, ach Mensch, Junge, ist doch ganz bequem, ist doch schön mit dir. Die sind ja genauso in der Position, weil ne, auch sie merken natürlich, die haben sich so oft verbrannt und sagen auch, nee, das mache ich nicht mehr. Und warten da genauso. Und ich finde sehr spannend evolutionär, wo wir in, ich weiß nicht, wie viel Hunderten von Jahren stehen werden. Ich würde es so gerne sehen.
Wir gucken, und vielleicht können wir von oben runter vielleicht. Oder von oben hoch. Man weiß ja nicht, wie wir drauf gucken können.
Man weiß es nicht. Und Und manchmal ist es auch so, du gehst auf irgendeine Party und da steht da und bam, und dann sagst du, wow, und dann kannst du dich dem nicht mehr entziehen. Und ich wünsche es dir.
Danke.
Ich wünsche es dir auf jeden Fall. Bianca, vielen lieben Dank. Also das war sehr, sehr spannend auch. Und ich sage ja immer, jede Lebensgeschichte hat irgendwie seine Höhen und Tiefen und seine Points of Return, wo man merkt, hey, hier kann ich so nicht weitermachen, hier darf ich was verändern. Und das hast du gemacht. Und du sagst, im Moment geht es dir richtig gut. Du machst was, du bist wohl mit deiner Entscheidung. Und das ist letzten Endes auch das. Du sagst, du bist glücklich gerade. Und darum geht es ja auch. Das ist auch super. Du machst auch Coaching, habe ich gerade gehört. So, genau. Du hast eine Webseite, du machst auch einen Podcast mit deiner Freundin zusammen, hast du gerade erzählt. Ein Wohlfühl-Podcast für
Achtsamkeit und Beauty für Mädchen über 29.
Super schön. Hat der Namen? Wie heißt der, euer Podcast?
Der heißt Das ist deine Zeit.
Das ist deine Zeit, genau, hattest du auch vorhin gesagt. Den kann ich gerne, wenn du mir den Link schickst dazu, kann ich den auch gerne mit dir in den Shownotes verlinken. Deine Webseite würde ich auch mit hier drunter packen.
Danke.
Was sind deine Zielkunden? Also was sind für Menschen, wo du sagst, denen helfe ich gerne weiter? Wer darf dazu
kommen? Im Moment sind es Menschen in einer Krise. Mhm. Mit dem Thema Selbstwert natürlich. Mhm. Mhm. Du ziehst ja auch, denke ich, die habe ich halt auch angezogen, weil das ja auch ein Bereich ist, wo ich weiterhelfen kann. Mhm. Und durch die ganzen Dinge, die jetzt gerade passieren, also ich habe viele junge Menschen gerade hier, die ein Studium angefangen haben, im Zuge mit Corona halt da jetzt straucheln, nicht weiterkommen. Mhm. Und ich denke, dass auch vielen Menschen durch die ganzen Dinge, die jetzt um uns herum passieren, traumatisiert werden. Darum
definitiv
habe ich die Idee, auch eine traumatherapeutische Ausbildung zu machen, weil ich glaube, mit dem, was ich bis jetzt kann, kann ich schon viel bewegen, begleiten. Mhm. Aber ich glaube, mir fehlt halt ein Stückchen dazu.
Ja.
Um dann wirklich die traumatisierten Menschen optimaler noch begleiten zu können. Ja.
Super. Also ich kann, wie gesagt, ich kann immer meine ganz liebe Kollegin Verena König empfehlen, die gerade auch eine ganz tolle Traumatherapie anbietet, also die Ausbildung dahin. Wir haben damals auch beide die gleiche Ausbildung genossen beim gleichen Anbieter. Und das, also die ist wirklich toll, wenn du da auf der Suche bist, super gerne. Es werden immer mehr traumatisierte Menschen gerade auch in unser Land kommen, in viele andere Länder auch. Also das Thema Trauma wird uns auch jetzt nochmal mit der Flutkatastrophe, ich glaube, das ist gerade so in aller Munde, wie, glaube ich, schon lange nicht mehr. Corona traumatisiert uns sowieso auf die eine oder andere Weise sehr. Dann haben wir generell noch die ganzen Kollektivtraumata, die wir schon seit Jahrhunderten mit uns rumschleppen. Also das Thema ist, glaube ich, nicht mehr, davor können wir die Augen nicht mehr verschließen. Und es wird viele Helfer brauchen, die da einfach da sind und auch den Menschen dadurch helfen. Und ich bin immer Fan davon, eine solide Ausbildung zu haben. Das, was ich in den Jahren meiner Ausbildung gelernt habe, ist nicht nur das Verstehen, sondern es sind natürlich auch die ganzen Skills und das Training und auch die eigene Psychohygiene. Wie gehe ich damit um, wenn ich mit Menschen arbeite? Und ich muss meinen Prozess sehr gut kennen, weil auch natürlich andere Menschen mich auch triggern können oder eben ich in Übertragungen komme. Und wenn ich sage immer, es ist so einer, ich habe ja auch noch eine klassische Supervisorenausbildung gemacht und damals hat mein Dozent immer gesagt, eine Hand für dich, eine für den anderen und wurschtel nicht in anderen Prozessen rum, wenn deiner nicht sauber ist. Und das sind so Leitsätze, die ich mir wirklich zu Herzen genommen habe. Das heißt nicht, dass ich fehlerfrei bin oder dass ich nicht meine eigenen Themen habe, um Gottes Willen. Ich bin ein Mensch, der ist im Prozess und der Prozess hört nie auf. Aber ich kann das einschätzen dann schneller, dass ich weiß, oh, jetzt habe ich einen Klienten hier, der fordert mich gerade auch. Oder da merke ich, oh, mein eigenes Thema kommt hoch, aber ich muss das handeln können. Oder da sitzt jemand vor mir, wo ich gerade merke, boah, das überfordert mich gerade, aber ich darf ihm das nicht zeigen, weil sonst kann der sich nicht öffnen. Und ich erlebe das gerade tatsächlich an manchen Stellen immer wieder, dass mir Menschen erzählen, ja, dann hat der Therapeut auf einmal geweint und dann habe ich mich nicht mehr getraut, noch mein Trauma noch mehr oder intensiver zu erzählen, weil ich schon gemerkt habe, das hält er gar nicht aus. Und dann sage ich immer, oh nein. Ne? Also viele gute Menschen da draußen machen tolle Arbeit. Und ich glaube, wir brauchen da auch noch mehr Unterstützung, auch für Helfer, dass die einfach auch immer besser geschult sind und unterstützt werden. Und nicht jeder kann jeden Job machen ohne eine fundierte Ausbildung. Das heißt nicht, dass jeder nicht gut was leisten kann und Menschen geben kann, das sage ich nicht. Aber bei Trauma ist es mir wichtig, ich muss wissen, was ich da tue. Sonst
ist so sensibel. Und
genau, ja.
Ich denke auch, wenn die Ausbildung da nicht gut oder fundiert ist, kannst du auch mehr kaputt machen, als eigentlich, was ist, oder ja. Da könntest du auch noch was kaputt machen, statt ja. Da weiterzuhelfen.
Ja, und auch bei mir selber. Also das ist, das ja, also ich weiß, dass viele sich berufen fühlen, jetzt auch zu coachen und Coaches werden. Das finde ich auch ganz toll. Und es wird für viele Menschen draußen immer auch Arbeit geben, ganz, ganz sicher. Aber es ist was anderes, ob ich Menschen einfach intuitiv helfe oder ob ich das auch vielleicht mit einer fundierten Ausbildung untermauere und dann auch mein Werkzeug habe. Das heißt nicht, dass ich nicht nur gute Gespräche führe oder dass ich nicht andere Menschen auch schon begleite in Krisen. Das sage ich gar nicht, um Gottes Willen. Bitte nicht falsch verstehen. Aber trotzdem bin ich Fan davon, wenn ich sage, okay, ich möchte mich mit einer Sache sehr speziell beschäftigen, dann lerne ein Geschäft. Also das finde ich wichtig. Ist vielleicht auch nur meine Meinung. Heißt auch nicht, dass die unbedingt richtig ist, aber das ist zumindest meine Haltung dahinter.
Die darfst du ja auch haben, die sollst du ja auch haben.
Ja. Du Liebe, nochmal vielen, vielen lieben Dank für unseren Talk hier und ich wünsche dir, dass irgendwann nochmal ein Mensch wirklich dein Herz erobert. Und
ich
du
danke dir. Es war so schön mit dir, Andrea.
Dankeschön, du Liebe. Danke. Webseite, wie gesagt, packe ich mit runter und Lieben, ihr hört es immer am Ende des Podcasts und ich glaube, ich habe es gerade auch noch mal genug gesagt. Also wenn jemand mit Trauma unterwegs ist oder gar nicht weiß, also wenn du nicht weißt, ob du vielleicht auch traumatisiert bist, weil oftmals wissen Menschen das überhaupt gar nicht und merken einfach nur, dass sie vielleicht in toxischen Beziehungen landen oder dass sie immer wieder wechselnde Beziehungen haben und merken, irgendwie kriege ich es nicht hin. Lass uns doch gucken, was ist bei dir der Hintergrund, weil wenn du es weißt, kannst du es auch ändern. Und wenn du sagst, ich weiß schon ein bisschen um meine Themen, aber ich weiß nicht, wie ich sie loswerde, dann lade ich dich super herzlich gerne ein, mit mir einfach ein kostenloses Gespräch zu führen, damit wir gucken können, hey, was ist vielleicht bei dir im Hintergrund los und wie kannst du es ändern? Und dann mache ich dir auch ein dafür passendes Angebot von Herzen gerne. Schreib mich an, ruf mich an, findest du alles auf meiner Webseite, alles hier drunter verlinkt. Ich sage für heute vielen lieben Dank fürs Zuhören, freue mich auf den nächsten Talk. Es geht noch ein bisschen weiter hier mit der Reise, Menschen leben und ich finde es super. Ich mag das total gern, Menschen zu hören, was ihre Lebensgeschichte ist und auch so mit deiner Bianca. Vielen, vielen lieben Dank. Hast du noch einen Tipp für die Menschen da draußen, Bianca? Dein Schlusswort.
Ein Schlusswort, ja, habe ich. Nimm nicht alles so ernst und vor allem nicht gegen dich.
Das lassen wir einfach so stehen. Vielen, vielen Dank.
Danke dir, Andrea.